Hi Miriam. Ich habe da von einer Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken. Wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und gucken, was da so drin vorkommt. Ja, melde dich doch mal. Liebe Grüße.
Trainingsspezialistin meets Hundephilosophin. Katja Frey und Miriam Arndt-Gabriel. Heute geht es um Tauben, die sich zwischen zwei Tasten entscheiden müssen, die Harvard-Uni in den 60er Jahren und wie das Matching Law Katja und Miriam fast zur Verzweiflung gebracht hat. Guten Morgen, liebe Katja.
Guten Morgen, liebe Miriam.
Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, habe ich gemerkt, weil ich habe noch nie, seit wir den Podcast machen, so viel Zeit und Energie und Kraft in ein Paper gesteckt und trotzdem so das Gefühl, dass ich es nicht komplett durchdrungen habe. Das ist krass.
Okay, ich bin gespannt. Ja, du hast ja schon geschrieben.
Genau.
Und mir kleine Appetizer geschickt, ob ich das verstehe. Ich bin sehr gespannt, ob ich das verstehe.
Ja, ich bin auch gespannt, ob du entweder ganz schreckliche Fragen stellst oder sagst, das ist doch alles total trivial.
Oder also, wir alle rauf und wir abbrechen.
Genau. Wir wollten ja über den Herrn Herrnstein, Richard oder Dick, wie ihn seine Freunde nennen, habe ich herausgefunden. Siehst du, solche Dinge habe ich herausgefunden. Richard Herrnstein, der eben das Matching Law formuliert hat. Und es war erstmal gar nicht so einfach rauszukriegen, welches Paper für uns Sinn macht. Ich habe mich jetzt entschieden für eins von 1961, was also ziemlich früh ist. Das heißt Relative and Absolute Strength of Response as a Function of Frequency of Reinforcement. Also die relative und absolute Stärke einer Verhaltensantwort als Funktion der Häufigkeit der Verstärkung. Und das hat er geschrieben in seiner Zeit an der Harvard-Uni. Da gab es das Pigeon Lab, hieß das, also das Taubenlabor, Taubeninstitut, was eben zuerst Skinner geleitet hat und später dann Herrnstein. Und die Tauben waren in diesen Skinner-Boxen, also eben einer Apparatur, wo die Verstärkung und auch ein Teil von Dokumentation automatisch erfolgt. Wir müssen uns ja immer wieder vor Augen halten, dass die hatten ja noch keine Computer und so, ne? Also das ist ja alles schön mit der Hand aufgeschrieben und gemacht.
Ja.
Und die Tauben, also meistens waren es Tauben und Ratten in diesem Labor, also Tauben oder Ratten, die saßen eben in dieser Box und hatten anfangs meistens nur eine Taste, wo sie drauf picken konnten. Mhm. Und dann hat ein Herr Tolman, den unsere treuen Hörer kennen aus dem Paper zu den kognitiven Landkarten bei Ratten, das war der, der hat dann wohl irgendwie eine Bemerkung gemacht, aufgrund derer Skinner dann entschieden hat, das war in den 40er Jahren, den mal zwei Tasten zur Auswahl zu stellen. Mhm. Und das hat eben Herrnstein dann später weitergemacht. Also Skinner hatte schon die Vermutung, dass die Häufigkeit, mit der sie auf je eine Taste picken, was zu tun hat mit der Häufigkeit, mit der sie auf dieser Taste verstärkt werden. Mhm. Und Skinner hat sich wohl gegen so mathematische Formulierungen immer ein bisschen gewehrt. Wollte er nicht gerne.
Skinner mochte das nicht.
Mhm. Und das ist eben das, was Herrnstein dann ausgeführt und gemacht hat. Und um dieses Experiment, also eins dieser Experimente, geht es jetzt in dem Paper, was wir eben hier haben.
Und Herrnstein waren Skinner-Schüler oder in welchem Verhältnis standen die zueinander?
Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen würde. Also Skinner hat erst das Labor geleitet, das Herrnstein dann später geleitet hat.
Okay.
Also sie waren in der gleichen Uni. Ich weiß nicht, ob man da so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis sagen sollte oder könnte. Ne?
Nachfolger, da muss es ja gar nicht gewesen sein, an der einfachen Nachfolger gewesen sein.
Ja, genau. Und zwar war es wohl so, dass Skinner das Interesse an diesem Labor ziemlich verloren hatte und dann eben auch nicht mehr viel da war. Und ich habe da so ein paar Erzählungen von seinen Doktoranden und so gelesen, die schwanken zwischen, oh wie toll, er hat uns total viel Freiheit gelassen und er hat sich einfach überhaupt nicht drum gekümmert. möglicherweise gut, zwei Interpretationen sind. Ne?
Einer Medaille, die durchaus das gleiche Verhalten beschreiben können. Ja,
ja, genau. Und das hat sich unter Hamstern dann wohl so ein bisschen geändert. Und dann gab es die wöchentlichen Tauben-Meetings, wo alle, die mit den Tauben gearbeitet haben, sich getroffen haben. Und da eben wohl unheimlich spannende und angeregte Diskussionen geführt haben. Das sind ganz tolle Berichte. Ich kann das für unsere Hörer mal verlinken. Da gibt es einen ganz schönen Bericht drüber. Mhm. Und was daran wissenschaftshistorisch ja immer interessant ist, ist, dass man, finde ich, schnell diese Vorstellung hat, da setzt sich ein Herr Hamstern in seinem Büro irgendwie hin und überlegt sich, wie das wohl so ist. Und tatsächlich ist es natürlich eigentlich das Werk einer Arbeitsgruppe. Und heute würde man wahrscheinlich auch ganz viele Autorennamen da finden. Ne? Derzeit war es halt schon eher üblich, dass jetzt einfach Hamstern da steht. Mhm. Aber da haben natürlich ganz viele dran mitgedacht und mitgemacht auch. Mhm. Okay, also ich habe das Paper jetzt vor allem deswegen rausgesucht, weil es eben tatsächlich ein Experiment beschreibt. Meistens bezieht man sich auf das Paper von 1970, was On the Law of Effect heißt. Und da geht dann dieses ganze Matching Law über in eines, was man Matching Theory nennt. Also er will eine quantitative Theorie des Verhaltens machen. Ne? Also es hat sich dann eben ausgebreitet von dieser einen speziellen Situation auf, dass er sagt, naja, eigentlich ist alles Verhalten Wahlverhalten und er müsste eigentlich auch für alles Verhalten das Matching Law zutreffen. Und das ist dann die Matching Theory. Mhm. Das besprechen wir heute leider nicht, sondern nur erstmal nur dieses eine Experiment.
Okay.
Also das Paper von 1961. Da hat er drei Tauben verwendet. Drei männliche, erwachsene Tauben der Rasse White Cano.
Mhm.
Die hatten, also die wurden auf 80% ihres Free Feeding Weights gehalten. Mhm. Also hatten 80% von dem, was sie sonst haben, wenn sie frei essen. Und waren experimentally naiv, das ist den Ausdruck hatten wir schon mal irgendwo, ne? Also
ja, keine Experimenterfahrung.
Genau, zumindest nicht in diesem, ne? Und dann hatten sie die normale, konventionelle Skinner-Box verwendet, also die Box, die ich eben beschrieben habe, wo eben ja, so Tasten drin sind. Mhm. Das war übrigens das Wort Keys, über das wir uns im Vorgespräch mal unterhalten hatten. Keys sind einfach das, wo die Taube drauf pickt.
Ich dachte es mir schon.
Das hätte genau. Und die haben sie eben jetzt so umgebaut, dass sie halt zwei Tasten zur Auswahl hat. Die Keys sind so durchsichtige Plexiglasplatten, die hinter einem Loch in der Mitte der Kammer sind. Und die Tauben picken da auf eine kreisförmige Area mit 0,75 Inch Durchmesser, habe ich jetzt nicht umgerechnet, aber halt nur so ein kleiner Kreis. Ja. Und da ist eben ein Stromkreis angeschlossen, der das misst, wie oft da gepickt wurde.
Ah, okay. Mhm. Ja, wie gesagt, es wird automatisch gemessen.
Genau. Und jeder Pick, der also eben auch stark genug ist, der löst eine hörbare Sache, Schalter aus hinter dem Pick Center. Und da sagt er auch schon, dass sie schon rausgefunden haben, dass dieses hörbare Feedback den genauen Ort vom Picken stabilisiert, sagt er. Und da müssen wir uns klar machen, das ist ja bevor Klicker und hörbares sekundäre Verstärker benutzt wurden. Ne? Aber es ist eben schon so ein Hinweis.
Was auch immer er mit stabilisieren meint, ne? Das wird da nicht ausgeführt.
Ich glaube, dass er das absichtlich vielleicht hier so ein bisschen vage hält, könnte ich mir vorstellen. Weil das ist jetzt eben nicht das, was er untersucht hat. Und hier jahreszeitlich passend war eben hinter jeder dieser Taste war eine Gruppe Weihnachtsbaumbeleuchtung von verschiedenen Farben. So montiert, dass sie eine signifikante Menge von Licht durch das Loch kommt.
Mhm.
Die zwei Löcher waren 4,5 Inches auseinander, von Center to Center gemessen. Und ungefähr 9 Inches auseinander vom Boden der Kammer aus auf einer vertikalen Mittellinie. Egal, ne? Also waren ein Stück auseinander.
Okay.
Aber schön, wie genauer das alles hier beschrieben wird, ne?
Ja, aber es ist kein Bild dabei?
Nein. Okay. Genau, und der Verstärker, der kommt durch ein 2-Inch großes quadratisches Loch in der Mitte der Box, 2 Inches vom Boden entfernt.
Also ein Inch ist 2,5 Zentimeter, habe ich gerade geguckt.
Aha, sehr gut, okay. Und besteht darin, dass die Taube 4 Sekunden lang Zugang zu Grain, zu Getreide hat.
4 Sekunden lang?
Mhm.
Ah, das heißt, sie hat nicht einen Pick, sondern die kann 4 Sekunden picken für einmal so eine Taste drücken.
Mhm. Mhm.
Das ist interessant. Ich dachte, sie würde einen Pick kriegen.
Ein Pick. Ja, ich habe es mir auch so vorgestellt wie beim Hühnerklickern oder so,
ja,
oder?
Wo ich man den auch so hinhält. Ja, hätte ich. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass man es ihn hinhält, aber ich hätte gedacht, da kommt irgendwo ein Korn raus.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, warum er das so gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, meinst du, es ist vielleicht technisch anspruchsvoll, was zu bauen, wo genau ein Korn rauskommt?
Ja, ja, zu der damaligen Zeit, das war wahrscheinlich einfacher.
Und das war es genau ja wichtig, dass es komplett automatisch ablief, ne?
Diesen genau, macht ja auch Sinn, dass da keiner drin steckt. Das kam aus dem Boden oder wie? Das habe ich jetzt verpasst.
Also es gibt ein 2 Inch großes quadratisches Loch in der Mitte der Kammer, 2 Inches vom Boden entfernt.
Dann stellen wir wieder hoch.
Und das geht irgendwie auf.
Okay. Ja, wahrscheinlich so ein Töpfchen, das dann aufgeht und zugeht oder sowas.
Ja.
Da kann der Huhn ganz schön lang picken. Das ist interessant. Das ist schon zackig verstärkt. Also.
Wenn ich mir die Tauben hier so auf dem Münsterplatz vorstelle, sind die schon ein bisschen langsamer als Hühner, oder? Oder findest du es vergleichbar? Ich weiß es nicht.
Ach so, ich war im Geist jetzt auch bei Hühnern. Naja, also du siehst auf dem Münsterplatz wahrscheinlich Tauben, die jetzt nicht vor einem gefüllten Ding sitzen. Also man müsste mal eine Taube
stimmt sehen, natürlich.
Ja, also ich vermute, sie sind ein bisschen langsamer, aber nicht viel, also als ein Huhn.
Also recht viel Verstärker, meinst du, ne?
Ich würde sagen, die kriegt da schon,
ja.
Also vor allem, wenn die 80% ihres Körpergewichts gehalten ist, dann hat die reell Hunger.
Okay. Genau, und dazu gibt es jetzt noch ein Masking Noise, also einen allgemeinen Geräuschlevel, der andere störende Geräusche überdecken soll und ein bisschen allgemeine Beleuchtung. Also auch das, ne, wird alles ganz genau beschrieben. So, jetzt kriegen die ein Vortraining, die Tauben, und zwar 2 Sessions mit jeweils 60 Verstärkern. Ich sag's dir mal, aber ich kann dir nicht sagen, warum dieses Vortraining. Aber ich sag dir einfach mal, was sie gemacht haben. Nämlich, sie haben, also es gab immer einen Verstärker, wenn die Taube die Taste gepickt hat, die sie vorher nicht gepickt hat.
Das ist also abwechselnd.
Gelernt, abwechselnd zu picken, genau. Und das hat dann ziemlich schnell, sagt er, dazu geführt, dass sie Tauben fast perfekt gewechselt haben zwischen den beiden Tasten.
Naja, also jetzt weiß ich nicht genau, wie der Aufbau ist, aber das wäre ja eine sehr elegante Art und Weise, um die Verstärkervorgeschichte für oder eine Rechts-Links-Präferenz oder so erstmal auf Null zu setzen.
Okay, das wäre schon mal eine interessante Idee. Genau, jetzt erfahren wir noch, dass die linke Taste immer rot ist und die rechte immer weiß. Und auch da vielleicht eine Präferenz
genau, oder eine Farbpräferenz, aus wofür auch immer man die jetzt unterschiedlich farbig machen muss, sowas verstehe ich immer nicht, aber okay.
Tja, bestimmt hätte sie auch gleichfarbig machen können, ne? Vielleicht um besser zu unterscheiden.
Für wen?
Für die Tauben.
Ob sie rechts oder links ist?
Ich überlege gerade, theoretisch könnte die sich ja zwischendurch bewegen. Aber warum sollte sie das tun? Naja. Okay, jetzt wird's. Wir steigern die Schwierigkeit langsam. Die beiden Tasten. Die werden jeweils, jetzt im eigentlichen Experiment, ne? Also Vortraining ist vorbei, im eigentlichen Experiment werden die beiden unabhängig voneinander durch ein Verstärkerschema operiert. Das heißt, zu jedem einzelnen Moment des Experiments kann es sein, dass man einen Verstärker auf keiner Taste kriegt oder auf einer von beiden oder auf der anderen oder auch auf beiden gleichzeitig.
Der Verstärker bleibt immer gleich, es sind immer die 4 Sekunden.
Und also die beiden Tasten haben nichts miteinander zu tun. Also wenn die Taube auf der einen Taste verstärkt wird, hat es nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, ob sie auf der anderen jetzt auch kriegen könnte oder so. Ne? Und die unabhängige Variable, die gemessen wurde oder die bestimmt wurde, war das durchschnittliche Zeitintervall zwischen den Verstärkern auf jeder Taste. und das war so gewählt, dass das durchschnittliche Verstärkerintervall von beiden Tasten zusammen konstant war. Mhm. Und eben...
Wobei das nicht passt dazu, dass es auch mal gar nichts geben konnte auf beiden Tasten, dann kann ja kein durchschnittliches Verstärkerintervall konstant sein, wenn es nichts mehr gibt.
Naja, durchschnittlich glaube ich schon, oder? Wenn man mehrere zusammen, also wenn man, sagen wir, immer fünf zusammenrechnet, dann könnte es auch sein, dass es mal für einen Moment auf beiden keins gibt, keinen Verstärker.
Ach so, ich dachte, das wären jetzt wirklich sowas, was man durchzieht, mal ein paar Minuten lang, bis man den Effekt sieht.
Mhm. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, es kann trotzdem sein. Lass uns gerade mal weiter gucken. Mhm. Genau, also er sagt, wie das jetzt genau festgestellt wurde, oder wie sie es bestimmt haben, die Wahrscheinlichkeit von Verstärkern. Und das ist eben ein variables Intervall auf jeder einzelnen Taste. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht kurz erklären, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Verstärker kommen können. Also das, woran ich immer als erstes denke, ist, es wird halt jeder richtige Pick, wird halt einfach, ne? Jeder richtige Pick gibt einen Verstärker. Und dann gibt es das Fixed Ratio. Das heißt zum Beispiel, jeder zweite Pick gibt einen Verstärker oder jeder dritte oder jeder vierte.
Ja.
Und Fixed Interval hieße, es gibt alle 10 Sekunden oder alle 20 Sekunden. Mhm. Und dann gibt es eben Variable Ratio, was hieße, mal jeder zweite, mal jeder dritte, mal jeder vierte. Mhm. Und was wir jetzt hier haben, ist das Variable Interval. Und da gibt er uns auch eine Tabelle, wie das genau ist. Das heißt zum Beispiel hier bei der ersten Taube, auf der ersten Taste, die kriegt erstmal nach 3 Minuten was, dann nach 2,25 Minuten, dann nochmal nach 2,25 Minuten, dann nach 3 Minuten, nach 3 Minuten, nach 9 Minuten, nach 1,5 Minuten, nach 9 Minuten, nach 1,8 Minuten. Und auf der anderen Taste, unabhängig davon, bei der gleichen Taube, nach 3 Minuten, nach 4,5, nach 4,5, nach 3, nach 3, nach 1,8, dann gar nichts, also Löschungsdurchgang, dann nach 1,8, dann nach 9.
Ich verstehe das nicht, nach gar nichts. Also wenn ich sage, nach 9 Minuten, dann kann ich zwar nach 9 Minuten was kriegen, aber wenn ich dann nach gar nichts was kriege und nach gar nichts dann wiederum nach 3 Minuten, dann habe ich doch, also wie lange ist das gar nichts?
Das ist eine gute Frage. Man könnte dann eigentlich das vorherige, die beiden vorherigen zusammenzählen, ne? Oder das, ja, was vorherige und das kommende.
Ja.
Was ich mir vorstellen könnte, also es wird nicht erklärt, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, wir haben ja gesagt, da sind sowas wie so Näpfchen, ne, was die dann picken können. Und es gibt ein hörbares Geräusch, wenn das kommt. Und vielleicht ist da tatsächlich einfach ein leerer Napf und das Geräusch kommt und sie hört, da kommt jetzt eine Verstärkermöglichkeit und es ist aber nichts drin.
Okay.
So könnte ich mir den Löschungsdurchgang vorstellen, oder?
Ja, und woher weiß die, ich verstehe es nicht. Woher weiß die, also auch 9 Minuten, also pickt die jetzt 9 Minuten lang, bis sie einen Verstärker kriegt? Oder soll die lernen, 9 Minuten lang nicht zu picken?
Also wenn ja, weiß ich nicht, aber wichtig, der Verstärker kommt unabhängig davon, was sie gemacht hat, die 9 Minuten lang.
Okay, das heißt, die macht 9 Minuten, was auch immer, was sie tut. Sie hat keine Ahnung, hat keine Ahnung, wann der Verstärker kommt, aber das Ding ist so programmiert, in Anführungsstrichen, dass es nach 9 Minuten kommt und dann nach 3 und dann nach 1,8 und dann noch 7 und dann nach ich weiß nicht was.
Aha, genau. Und gleichzeitig auf der anderen Taste zu anderen Abständen.
Die sie aber auch nicht weiß und auch nicht lernen kann, weil es ständig geändert wird.
Aha.
Okay. Ich bin gespannt, worauf das rausläuft. Also wir sind bei variables Intervall.
Genau, das ist das variable Intervall. Jetzt kommt noch was. Jetzt möchte er vermeiden, dass die Taube einfach immer von einer Taste zur anderen wechselt, weil das seine Ergebnisse zerstören würde. Und das ist ein Verfahren, was offenbar ganz viele zu der Zeit und auch jetzt noch und so bei so Wahlsachen anwenden. Ich habe so verstanden, dass die Idee ist, die Taube soll eine Wahl treffen und nicht einfach nur abwechselnd picken. Mhm. Und deswegen wird sie für abwechselnd picken, also für jeden Wechsel von einer Taste zur anderen, wird sie bestraft durch ein Changeover Delay, heißt es. Nämlich, dass es für 1,5 Sekunden überhaupt keine Verstärkermöglichkeit gibt.
Wie fällt einem denn auf, dass es für 1,5 Sekunden keinen Verstärker gibt, wenn man sowieso 9 Minuten auf den nächsten Verstärker warten muss?
Ich weiß nicht, wie es einem auffällt. Von seinen Zahlen her interpretiert er später, dass es einen Unterschied macht, ob er dieses Changeover-Delay benutzt hat oder nicht. Also die Tauben picken anders.
Hat er denn mit kürzeren Zeiten angefangen oder war das der erste Durchgang mit ein paar Minuten? Ich kann es gar nicht glauben, wenn es Sekunden wären, würde ich sagen, oh, das ist aber schon sportlich. Aber Minuten?
Nicht mal gerade gucken, nicht, dass ich dir irgendwas Falsches sage. Doch, steht tatsächlich 9 Minuten, 1,8 Minuten. Also das weiß ich nicht. Unsere Dokumentation fängt da jetzt an. Es sind ja nur 3 Tauben und es sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Durchgänge pro Taube. Also 9 verschiedene Zeiten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Vortraining gab. Also Vortraining eh, ne? Aber dass es vorher andere Zeiten gab, die er nicht dokumentiert hat. Aber andererseits wäre es komisch, wenn er es nicht dokumentiert. Nein,
weil das Vortraining hat er ja dokumentiert. Also wir stellen nochmal fest, im Vortraining hat er ihn beigebracht, abwechselnd rechts, links zu picken.
Genau.
Und jetzt stellt er plötzlich das Ding so ein, dass es links Abstand von, sagen wir mal, also das, was du vorgelesen hast, 3 Minuten, 1,5 Minuten, 9 Minuten, 7 Minuten und rechts 5 Minuten, was auch immer, was Minuten gibt. Genau. Und zwar jeweils einmal die Möglichkeit, verstärkt zu werden.
Genau.
Okay.
Jeweils mehrmals. Also zum Beispiel das, wo wir links 3 Minuten, rechts 3 Minuten hatten, das war 20 Mal.
20
also 20 Mal. Sessions. Mhm, 20 Sessions und ich meine, Sessions wäre gewesen... Einmal, ich glaube ja. Genau, und das ist aber auch unterschiedlich. Also dann kommt 18 Sessions mit links 2,25 und rechts 4,5 Minuten. Dann kommt 43 Sessions mit links 2,25, rechts 4,5.
Ah, ich dachte, das wäre immer nur einmal. Und habe gedacht, was soll denn einmal? Aber wenn man 18 Mal das macht, dann kann die ja schon dahinter kommen. Okay.
Genau. Genau, also sogar bis, naja, die höchste Zahl ist 44 Sessions.
44 Mal, keine Ahnung, alle 9 Minuten links und alle 1,8 rechts oder so.
Genau, genau.
Und 44 muss man jetzt sich überlegen, ob 44 mal 1,8 oder 9, weil das gibt ja eine unterschiedliche Zahl. Oder wie lange dauert eine Session?
Also ja, das überlege ich auch gerade. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob er uns das hier irgendwo gesagt hat. Könnten das 44 Verstärker sein? Macht das Sinn?
Es könnten 44 Verstärker sein, aber dann sind die ja rechts viel schneller rum als links.
Ja, das ist aber ja, glaube ich, so gewollt. Das ist ja der Plan, oder? Dann würden sie, also das ist ja, also wenn die 44, also ich glaube, wenn eine Session 44 Verstärker wäre, dann wäre es nach 44 Verstärkern vorbei, egal ob die links oder rechts kam. Und dann hat die Taube ja eine Idee bekommen von, wo sind es mehr.
Insgesamt. Ah, okay. Also 44 insgesamt. Also wir machen mal eine einfache Rechnung. Rechts wäre es jede Minute. Links wäre alle 5 Minuten. Dann, wenn sie jetzt da rauf käme, also das weiß ich ja nicht von Anfang an, aber dann könnte sie ja rechts 40 Mal und links in der Zeit, wie auch immer, alle 5 Minuten. Also dann wäre es ja rechts 40 Minuten rum und links 8. Oder so, dann mehr als 48 Verstärker insgesamt, was dann mehr als 44 wären.
Okay. Ich hab dir nur mit einem halben Ohr zugehört, weil ich in der Zeit rausgefunden habe, eine Session heißt 60 Verstärker.
Und Sie haben aber bis zu 44 Sessions gemacht.
Genau.
Ach du Jemine, die waren ja Wochen da drin. Also.
Ich glaube, als Taube in der Skinnerbox hatte man jetzt nicht unbedingt ein schönes Leben. Also kein reiches Leben, sagen wir mal so.
Also 60 Verstärker sind eine Session.
Sessions lastet, genau, 60 Verstärker. Wobei er sagt jetzt, es dauert dann durchschnittlich ungefähr 90 Minuten, weil das durchschnittliche Intervall von Verstärkern 1,5 Minuten war.
Hä? Aber mit dem, was du vorgelesen hast, kommt er doch nicht auf 1,5 Minuten?
Also die 1,5 Minuten waren dieses, wenn man das alles zusammen, wenn man das durchschnittliche Intervall von Verstärkern für die beiden Tasten zusammengerechnet, durchschnittlich war dann 1,5 Minuten. Lass uns das gerade nochmal angucken.
Lesen wir die letzten vor, das kam mir auch viel länger vor.
Also, wir hatten hier zum Beispiel 3 und 3.
3 und 3 Minuten macht ja. Der macht 3 Minuten im Schnitt. Also wenn
macht
du drei,
im Schnitt 3, genau.
Ah nee, nur wenn, alle, nee, nee, wenn du rechts alle 3 Minuten was kriegst und links alle 3, dann bist du bei 1,5.
Stimmt. Hm. Siehst du, wer rechnen kann, ist mal wieder ein Vorteil. Dann kommt 2,25 und 4,5.
Ja, muss zusammen immer 6 geben. Ne?
3 und 3, 3 und 3, 9 und 1,8.
Das weiß ich nicht, wie man da auf 1,5 kommt im Schnitt.
Dann haben wir 1,5 und 0.
Obwohl, doch, das könnte schon sein.
8 und 9. Ich habe eine total schöne Vorlesung auf YouTube angeguckt. Also weißt du, was ich echt rausgefunden habe bei der Recherche ist, man kann echt viel sich kostenlose, und zwar so Biologie-Grundkurse, auf Englisch überwiegend, auf YouTube oder im Internet angucken, die echt gut sind. Und da wird so ein Kram erklärt. Ja. Und da hat einer gesagt, naja, die haben halt sich ein Glas genommen. Also wieder, wir sind vor Computern und so, ne, haben ein Glas genommen, haben auf Zettelchen geschrieben, die Zahlen, was die Verstärkerintervalle sind und haben dann immer 2 gezogen. Mhm. Das konnte ich mir gleich viel besser vorstellen. Du guckst skeptisch, ich finde das total nachvollziehbar, so würde ich es auch machen.
Wofür? Um welches Problem zu lösen? Ich bin noch nicht im Problem angekommen.
Den Experimentaufbau überhaupt erstmal. Also zu entscheiden, um dieses blöde Ding zu programmieren, zu entscheiden, wie lang sind jetzt die Intervalle.
Ja, aber die Zettel müssen ja so aufeinander abgestimmt sein, dass 1,5 rauskommt. Aber das stimmt schon auch mit dem 1,25 und 9 oder so, wenn du, also ich weiß nicht, da war irgendeine so Zahl, wenn
ja, du alle 1,25
hast und alle 9 Minuten, genau, und alle 9 Minuten nochmal einen dazwischen, dann kommst du im Schnitt auch auf 1,5. Ja, ja. Okay,
das also
im Schnitt hat die alle 1,5 Minuten die Chance, was zu kriegen. Und man muss ja noch sagen, wie lange hatten die dann Zeit? Wie lange war dieser Zeitschlitz, den sie hatten, sozusagen, dann auch die Taste zu bedienen, bevor sie. Oder. Also, wir sagen mal, eine wichtige Frage, wir sagen mal, nach einer Minute würde die Taste wieder funktionieren. Ist ja. Die dann, also wird die dann quasi nach einer Minute wieder aktiviert und dann hat die beliebig lange Zeit, die abzufragen oder hat die dann 5 Sekunden Zeit, das rauszufinden? Und wenn sie in der Zeit nicht kriegt, verfällt der Durchgang. Mal versuchen, die hat dann beliebig lange Zeit.
Würde ich auch denken, ja.
Ja. Und wir müssen noch bedenken, dass es ja Strafsekunden gab dafür, dass sie geswitcht haben. Was ich mir zu den Strafsekunden überlegt habe, wenn du einmal switchst, fällt es vielleicht nicht so auf mit 1,5 Sekunden, aber angenommen, du pickst die ganze Zeit hin und her, dann,
dann kriegst du gar nichts mehr, ne?
Dann kriegst du halt verdammt viele Strafsekunden. Was ist mit den Strafsekunden passiert? Lies nochmal vor, vielleicht beantwortet es uns die Frage, wie lange man Zeit hat, das Ding zu picken.
Es funktioniert ja dann für 1,5 Sekunden gar nichts mehr. Also es gab, die Taube wurde nie gefüttert, sofort, nachdem sie gewechselt hat.
Außer sie war richtig.
Nee, wenn sie dann gewechselt hat, auch nicht, glaube ich. Also auch erst nach 1,5 Sekunden. Warte. Also jedes Mal, wenn ein Pick auf eine Taste gefolgt wurde von einem Pick auf die andere Taste, war kein Verstärker mehr möglich für 1,5 Sekunden. Und dadurch haben wir sichergestellt, dass die Taube niemals gefüttert wurde, sofort nachdem sie gewechselt hat.
Ja, das wurde sie nicht.
Wenn die Taube die Tasten gewechselt hat, bevor die 1,5 Sekunden Periode zu Ende war, startete die Periode einfach neu. Also dann war auch die andere Taste blockiert sozusagen.
Also ich stelle mir jetzt nicht vor, eine Taube, die lernt nicht zu picken, sondern eine Taube, die schon konstant pickt, allerdings man guckt, wie oft pickt die worauf. Also jetzt die Taube lernt dann auf der einen Seite pick links, bis sie irgendwann denkt, es könnte lohnenswerter sein, rechts zu picken. Switcht, hat allerdings auch gelernt, dass sie da jetzt mal 1,5 Sekunden erstmal picken kann, ohne dass was passiert. Also wenn sie richtig clever ist, haut sie dann einmal drauf und dann wartet 1,5 Sekunden, weil sie weiß, dass so lange eh nichts passiert. Aber damit überhaupt mal ausgelöst ist, ihr Wechsel sozusagen, muss sie ja dann einmal draufhauen. Und dann pickt sie dann wieder munter da weiter, bis sie rausfindet, okay, jetzt gebe ich da wieder ein.
Genau. Also immer mindestens 2 aufeinander folgende Picks sind notwendig, um auf einer Taste einen Verstärker zu bekommen. Der erste Pick startet die Periode, die Strafperiode, und der zweite darf dann erst nach den 1,5 Sekunden, also was heißt darf, also erst nach den 1,5 Sekunden macht ein Pick wieder Sinn. Genau.
Hätte mich interessiert, ob sie das rausgefunden haben. Also ob die dann Pick 21, 2 und Pick, 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 mhm. Pick, Pick, Pick gemacht mhm. haben.
Mhm. Genau, um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es diesen Changeover-Delay, diese Strafe, die macht er manchmal und manchmal macht er sie nicht.
Oh mein Gott. Mhm. Aber in einem Experiment oder in verschiedenen?
Mhm. In einem. Mhm. Und ich sag's mal als Spoiler-Alert schon, dass es rauskommt, dieses Matching-Law funktioniert nur, wenn es diese Strafe gibt.
Oh.
Okay, Ergebnisse. Das ist also, ne, das ist ein nettes, kurzes Paper. Er haut uns hier ein paar Sachen um die Ohren und schon kommt Ergebnisse.
Ja, okay, Ergebnisse. Okay, ja, der hält sich nicht auf. Also wir sind noch am Nachdenken, was er da eigentlich gemacht hat und wie genau wir uns das vorstellen müssen und jetzt kommen schon die Ergebnisse.
Genau. Und die Ergebnisse sind in erster Linie zwei schöne Grafiken. Oder Graphen, kann man, glaube ich, auch sagen. Und er hat ja auch nur diese drei Tauben. Ich habe auch überlegt, warum drei Tauben. Meine Überlegung war, dass es schon ja ganz schön aufwendig ist, das alles zu dokumentieren. Also wie das Stichwort ohne Computer und so. Ne? Mhm. Was damit zu tun hat. Andererseits denke ich, in Harvard hätte der sich ja auch 20 Studenten nehmen können, die das für ihn dokumentieren wahrscheinlich.
Ich dachte, das wird automatisch dokumentiert.
Ja, so teilweise, glaube ich. Okay. Also das ganze Rechnerei macht er schon selber.
Okay.
Okay, genau. Also jedenfalls waren es nur drei Tauben. Möchtest du sie namentlich kennenlernen?
Ja, bitte.
Ja, sie hießen 055, 231 und 641.
Ach du Jemine, ich dachte, die heißen jetzt Jim und Joe und...
Nee, das darf man ja erst neuerdings wieder. Ne? Es war lange, war es unheimlich wichtig, dass Versuchstiere keine Namen haben dürfen, weil sonst könnte man sich ja irgendwie emotional mit denen verbinden oder so. Und Taube 641, muss ich gleich sagen, also die macht ganz komische Sachen. Wenn mir einer unserer Hörer erklären kann, was mit Taube 641 los war, habe ich nicht verstanden.
Aber das hat eben nicht Matching Lord zerschossen?
Mm,
641 nee, wurde nicht gegrillt zum Schluss.
Ich befürchte so ein bisschen, dass die alle kein schönes Ende gefunden haben, aber ja, also Ergebnisse. Figure 1, Bild 1 zeigt uns die relative Häufigkeit, mit der die Tauben auf Taste A gedrückt haben, als eine Funktion der relativen Häufigkeit, mit der sie genau dort verstärkt wurden oder dafür verstärkt wurden. Und relative heißt, jeder einzelne Punkt des Graphen ist ein Durchschnitt der letzten 5 Sessions unter einem gegebenen Paar von Verstärkerintervallen aus dieser Tabelle. Und das ist wichtig, deswegen betone ich das so, dass wir jetzt nicht die einzelnen Durchgänge hier auf dem Graphen gemalt haben, das kommt später auch nochmal, sondern dass es eben immer ein Durchschnitt ist. Und du musst dir vorstellen, auf der X-Achse, ne, der waagerechten Achse, ist der Prozent der Verstärker und auf der Y-Achse ist der Prozent der Picks, der Verhaltensantworten.
Und nochmal, also ein Durchgang sind 60 Verstärker und jetzt rechnet er immer die letzten 5 zusammen.
Genau, und von den letzten 5 jetzt immer den, die Prozentzahl halt.
Den Durchschnitt.
Genau.
Prozentzahl, und Durchschnitt. Die Prozentzahl, wie oft er die Taste benutzt hat.
Genau.
Und
wie oft er dafür verstärkt wurde.
Und die letzten 5 heißt, also Session 1 bis 5 wird zusammengerechnet und dann Session 6 bis 10 oder heißt das, ein Kreuz steht für 1 bis 5, ein Kreuz steht für 2 bis 6, ein Kreuz steht für 3 bis 7?
Was ist der Unterschied?
Na, ein
also ich tendiere zu der ersten Formulierung, ein Kreuz, also er nimmt Session 1 bis 5, rechnet die zusammen, rechnet den Durchschnitt aus und macht daraus ein Kreuz.
Und dann, was ist das nächste Kreuz?
Von den nächsten 5, der Durchschnitt der nächsten 5.
Den nächsten 5, okay. Nee, als du sagtest, die letzten 5, klang das für mich, als wäre es 1 bis 5 und dann das nächste Kreuz 2 bis 6 und dann das nächste Kreuz
der Durchschnitt
aus 3 bis 7 und so weiter. Dann würdest du mehr fließen, weißt du, das wäre dann
okay. Genau. Okay, und ich sag dir einfach jetzt hier mal ein Beispiel, oder?
Moment, ich muss noch eins wissen. In diesen Sessions haben die nicht gewechselt, weil es waren ja bis zu 44 Sessions mit dem gleichen Verstärkerschemata.
Genau, in der einen Session war immer das Also es kann sein, denke ich, dass in einem Fünferpäckchen auch ein Wechsel vorkommt.
Eben, muss ja mal passieren bei 44, ne? Also ja. Oder bei ungeraden Zahlen, die sie gewechselt haben. Aber genau. Wo die da sind, ist da nicht markiert.
Nein.
Und nein. Es steht in Relation zu, also die haben jetzt die relativen Picks.
Oh. Prozent der Verstärker auf Taste A ist unsere X-Achse. Mhm. Und Prozent der Picks ist unsere Y-Achse. Auf Taste A.
Bis dahin, der absoluten Verstärker bis dorthin, bis zu dem Zeitpunkt oder in den 5 Sessions.
Also Prozent der Picks, ne, meinst du? Also Y-Achse meinst du, ne? Prozent der Picks auf Taste A.
In den 5 Sessions. Also, wenn die jetzt 300 Mal links gepickt hat und 100 Mal rechts, dann würde da stehen 75 zu 25 oder sowas.
Ja,
und die Verstärker sind ja nicht gleich, weil es ja nicht für jeden Pick was gab, weil sie kann sich getäuscht haben und viel öfter auf links gehämmert haben als auf rechts. Und also das getäuscht haben, umgelernt haben. Ne?
Ja.
Also erstmal muss sie ja lernen, wie das Verstärkerschema aussieht und dann, wenn sie gelernt hat, dann wird sie ja irgendwann umgelernt. Und dann.
Genau.
Das heißt, sie kann wesentlich häufiger auf links draufgehauen haben, als sie in Relation verstärkt wurde, dafür da drauf zu hauen, weil sie das noch von vorher im Kopf hatte.
Wäre möglich, ja.
Ich bin schon zu sehr Matching Law geschult. Ich denke, warum sollst du denn was anderes machen? Aber klar, jetzt lassen wir uns mal drauf ein, dass sie was anderes tun könnte.
Okay. Also, mich hat es so an meinen Matheunterricht erinnert, wo man diese Funktionen noch selber gemalt hat, ne? Und sich überhaupt erstmal klar macht, was ist eine Funktion. Also wir haben jetzt auf diesem, ne, also X-Achse sind die Verstärker, Y-Achse sind die Picks und da haben wir jetzt 3 Kurven, nämlich für diese 3 Tauben.
Mhm.
Und die haben auch gar nicht so wahnsinnig viele Punkte. Nehmen wir doch mal Taube 055. Die hat zum Beispiel einen Punkt hier, da hat sie 15% ihrer Verstärker auf der Taste A bekommen.
Mhm.
Und hat zu 20% auf die Taste A gehackt.
Mhm.
Dann ist der nächste Punkt, da hat sie so ungefähr 20% ihrer Verstärker auf der Taste A bekommen und hat zu 22% auf die Taste A gehackt.
Darf ich dich nochmal unterbrechen?
Mhm.
Haben wir die Sache geklärt, wie das ist, wenn das Tier alle Minute von der Taste A was kriegen kann und sie pickt aber munter 3 Minuten lang auf rechts rum, bevor sie wechselt, hat sie dann noch eine Chance auf A, das zu kriegen von der Minute? Oder also wird das akkumuliert? Also wird das,
hat ich würde sagen, solange dieses Verstärkungsintervall läuft, kann sie es kriegen, oder? Fände ich logisch. Also wenn das Verstärkungsintervall 3 Minuten lang ist und das hat angefangen, weißt du, und sie pickt aber die ganze Zeit auf der anderen, auf der falsch, also muss ja gar nicht falsch sein, kann ja sein, dass sie da auch was kriegt, ne? Aber dann würde das Fenster auf A, denke ich, die 3 Minuten lang offen bleiben.
Moment, habe ich was völlig missverstanden? Wenn das Verstärkungsintervall 3 Minuten lang ist, dann heißt es doch, dass sie alle 3 Minuten eine Chance hat, einmal da was zu kriegen. Oder heißt es, dass sie 3 Minuten lang Chancen hat, links zu picken?
Nee, nach 3 Minuten. Und du meintest doch jetzt, wenn sie sich das nicht abholt, oder?
Ja. Also dann die 3 Minuten sind um, sie holt sich nicht ab. Sie pickt weiter auf rechts, obwohl es auf links jetzt was gäbe.
Ja. Wobei es ja sein kann, dass es rechts auch was gibt, ne?
Kann schon sein. Also rechts kriegt sie von mir aus alle. Also wir nehmen mal das Beispiel 3 Minuten rechts, 3 Minuten links und die sind ja sinnvollerweise versetzt angeordnet, würde ich mal sagen. Ja?
Ja.
Also sie hat jetzt links gepickt, sie hat sich's abgeholt, dann pickt sie rechts. Nach 1,5 Minuten kriegt sie da auch was, weil dann ist die Zeit, man da hätte nicht kriegen können. So, dann pickt sie weiter auf rechts. Und irgendwann sind die 3 Minuten von links um und sie würde wieder was kriegen. Sie pickt aber weiter auf rechts.
Ja.
Wie lang wird ihr das gut geschrieben? Oder jetzt pickt auch nach den 3 Minuten von rechts nochmal einen auf rechts und dann nach weiteren 3 Minuten kriegt sie wieder eins auf rechts. Dann hätte sie da links schon 3-mal was kriegen können. Wenn sie jetzt auf links wechselt, kriegt sie 1,5 Sekunden lang nichts. Und dann kann sie sich dann die 3 abrufen. Oder kann sie dann nur einen abrufen oder gar keinen, weil sie genau nach den 3 Minuten wieder, also muss sie dann so lange weiter picken, bis da wieder 3 Minuten um sind?
Ich bin mir nicht sicher. Und ich würde sagen, wenn die 3 Minuten um sind, dann sind die um und es ist wieder zu. Und sie müssen wieder 3 Minuten warten.
Wie lange sind sie auf?
Mhm.
Also weißt du, wie lange hat die Möglichkeit, da was zu kriegen?
Bin ich mir auch nicht sicher. Und ich würde sagen, die vier, was war das, 4 Sekunden oder so, die sie picken darf. Warte mal, wie viel war das? Wie lange war das? Eine Verstärker war, genau, 4 Sekunden lang Zugang. Also ich stelle mir tatsächlich, so wie du es eben gesagt hast, so einen Napf vor, der irgendwie automatisch auf und zu geht. Und dann geht der 4 Sekunden lang auf und dann geht er wieder zu.
Aber nur nachdem sie die richtige gepickt hat. Aber wie lange hat sie Zeit, die richtige Taste zu picken? Ja, die 3 Minuten sind um. Wir wissen jetzt, okay, links könnte sie was kriegen. Wie lange kann sie links was kriegen? Steht da nirgendwo. Also meine Frage ist ja nur, steht es da irgendwo oder steht es da nicht? Also,
nee, steht nicht. Nee. Und meinst du nicht trotzdem, es sind die 4 Sekunden?
Warum sollten es 4 Sekunden sein?
Ich stelle es mir schon von der Apparatur her so vor, dass 4 Sekunden lang ist jetzt das Fenster, könnte das Fenster aufgehen. 4 Sekunden lang ist da irgendwas aktiviert.
Ach so,
ist da
wegen irgendwie der... Dann wäre aber angenommen, sie drückt noch 2 Sekunden drauf, hat sie dann nur noch 2 Sekunden Zeit zu picken. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Apparatur 4 Sekunden dauert, um auf und wieder zuzugehen.
Stimmt. Ja, nee, also ich glaube nicht, dass es drin steht.
Aber ich würde mal unterstellen, dass sie sich, dass das nicht gut gerechnet wird, sondern und auch nicht nach dem Wechsel dann das kriegt, sondern dass sie dann ein gewisses, wahrscheinlich kurzes Zeitintervall hat, wo sie halt gerade an der Taste zugange sein muss, damit sie dann da was kriegt. Und nicht das auch noch 1,5 Minuten später abrufen kann.
Das würde das Ergebnis ja schon auch irgendwie.
Wäre dann auch extrem unübersichtlich für das, wäre extrem unübersichtlich, dann rauszufinden, alle wie viele Minuten er was kriegen kann, wenn man auch mal nach einer anderen Zeit was kriegen kann, weil man es zwischendurch nicht abgerufen hat. Würde einen auch ermutigen, häufiger zu wechseln. Also würde keinen Sinn machen für das Ergebnis.
Ja.
Weil man dann ja mit dem Wechseln immer eine relativ hohe Chance hätte.
Ja. Ja, dann würde man doch eher hin und her wechseln, ne? Und die 1,5 Sekunden halt aussitzen.
Ja.
Okay. Genau, also wir sind bei den 3 Graphen.
Du warst bei, genau, du warst bei, also 15%.
Genau.
Der Verstärker, also, aber 20% der Picks bei irgendeinem oder andersrum.
So ungefähr, genau, 15%, 20% und dann haben wir so 19%, 21% und der nächste ist ungefähr 50% der Verstärker waren auf Taste A und ich würde sagen 51% der Picks.
Das heißt, haben sie gewechselt.
Aha.
Zwischendrin ein Wechsel gewesen sein, sonst würde es ja keinen Sinn machen.
Aha.
Weil dann müssten sie jetzt bei 3 Minuten gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Stimmt, stimmt. Also man sieht die Wechsel schon, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Dann haben wir so knapp 70% der Verstärker auf Taste A und 65% der Picks. Dann so gut 80% der Verstärker und vielleicht 77% der Picks und so weiter. Und du kannst dir schon vorstellen, also die 3 Tauben sind eben relativ ähnlich und es ist eben ungefähr eine, wie nennt man das, eine Diagonale, die durch den Nullpunkt geht, ungefähr angenähert. Mhm. Ne? Also ein einfacher, einfacher schräger Graph. Genau, und das sind eben jetzt die Prozentzahlen mit immer 5 Sessions gepoolt.
Weil dann diese Zahlen dann auch keinen Sinn machen, wenn in den fünf Malen ein Wechsel drin ist, dann wäre es ja erstaunlich, dass sie so ähnlich sind. Also dann würde ich doch sinnvollerweise meine Wechsel außerhalb der 5 machen.
Vielleicht haben sie das auch immer 5 genommen, ne? Also ich meine, die Sessions, die sind jetzt nicht immer durch 5 teilbar. Das ist 2018, 43, 44. Mhm. Aber vielleicht haben sie es trotzdem ja so gerechnet. Mhm. Okay, und da hat er uns jetzt eben noch eingezeichnet, diese perfekten Graphen. Der wäre, wenn die relative Häufigkeit der Verhaltensantwort exakt gleich wäre, der relativen Häufigkeit der Verstärker und die Abweichung ist jeweils maximal ungefähr 8%. Und es gibt kein Muster in der Abweichung von diesen idealen Graphen, wenn es genau gleich wäre. Ja?
Mhm. Also es ist mal nach oben, mal nach unten abgewichen und so. Also wenn die Abweichungen waren, nicht mit irgendeiner Logik.
Mhm. Aha, genau.
Und insgesamt ja, aber die Abweichungen sind ja auch nicht irritierend, weil die müssen ja umlernen zwischendurch. Also da hast du ja noch den Effekt von dem letzten Durchgang sozusagen, wenn du wenn du es änderst. Also angenommen, der hat jetzt gerade links alle 1,5 gekriegt oder alle Minute und rechts alle 9 und dann stellen sie es um auf rechts 0 und links 3. Mhm. Mhm. Nee, 1,5 müsste es dann sein. However, ja, also dann braucht ihr ja einen Moment, um das rauszufinden, dass es so ist.
Mhm. Ja.
Und da hat, also wenn das
wäre komisch, wenn es keine Abweichung gäbe.
Ja. Also ja. Das wäre noch die Logik, nach der ich die Abweichung erwarte. Was war denn der vorige Lernprozess? Und dementsprechend wird die Abweichung dann sein, bis er das rausgefunden hat und dann bleibt es wieder stabil.
Ja. Ich überlege, ob du nicht, wenn du das sagst, schon wieder das Matching Law irgendwie im Kopf hast. Und er kriegt das halt gerade erst raus, ne?
Naja, sie hatten ja schon eine Idee, dass das so sein könnte.
Ja.
Aber ja.
Genau, und das ist im Prinzip das Hauptergebnis des ganzen Papers. Das ist das, finde ich, worum es geht. Was er jetzt noch macht, ist, dass er versucht, das mit der absoluten Rate von Verhalten und Verstärkern zu berechnen. Und das ist halt nochmal ein bisschen komplizierter. Also da macht er einen Graphen mit der absoluten Rate der Verhaltensantwort auf jeder Taste, also A und B.
Während aller Sessions.
Mhm, während aller Sessions und bei 3 Tauben. Und trägt die Verstärker pro Stunde auf gegen die Verhaltensantworten oder umgekehrt die Verhaltensantworten pro Stunde gegen die Verstärker pro Stunde für jede Taste einzeln. Und für 2 Tauben, da ist die eine nämlich jetzt tatsächlich rausgefallen, 2 Tauben. Und ich glaube, dass bei denen die Variable irgendwie passender war und bei der anderen nicht, aber das ist ein Punkt, den habe ich nicht genau verstanden. Für die 2 Tauben trägt er das jetzt auf. Und das sind die gleichen Sessions wie in dem Graphen vorher, ne? Macht Sinn. Und da zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen der absoluten Rate der Verhaltensantworten und der absoluten Rate der Verstärker das einfachste Vorstellbare ist, das kompatibel ist mit der relativen Häufigkeit, die wir vorher gesehen haben. Also es ist auch so ein schräger Graph, aber es gibt deutlich mehr Abweichungen und es ist komplizierter, weil es für beide Tasten gleichzeitig ist. Und worüber er jetzt eben dann noch lange spricht, ist, wie dieses Relative und das Absolute zusammenhängen.
Moment. Also lass uns mal Beispiele machen. Also da steht dann zum Beispiel, also er spricht immer über eine Stunde, in der sich durchaus aber auch die Sache geändert haben kann.
Jetzt muss es sich eigentlich geändert haben, ne? Also jetzt immer eine Stunde zu finden, wo es sich nicht geändert hat, kann ja nicht sein.
Genau. Und da kommen dann zum Beispiel raus 1728 links und 3859 Picks rechts. Stehen da absolute Zahlen? Wie oft haben die denn in der Stunde gepickt? Das würde mich ja schon interessieren. Dann haben wir ja mal so eine Vorstellung, wie schnell eine Taube pickt.
Ah ja, genau. Also nehmen wir mal Taube 231. Das ist der Graph. Die hatte 7 Verstärker pro Stunde mit... Nee, warte, ich nehme mal eine höhere Zahl, da kann ich es eher ablesen. Die hatte... 15 Verstärker pro Stunde bei 1800 Klicks, Picks ungefähr.
Auf rechts oder links?
Auf A. Auf A. Es ist leider wirklich ein bisschen schwierig lesbar hier. Was hatte sie denn? Hier trifft es zusammen. Da hatte sie 20 Verstärker pro Stunde bei 2000 Picks auf der Taste B.
Und A gleichzeitig?
Gleichzeitig?
Also sie hatte doch immer A und B gleichzeitig. Also wenn wir jetzt uns das angucken für eine Stunde, müssen wir noch gucken, wie viel hat sie in der Stunde von links gekriegt und wie viel hat sie in der Stunde von rechts gekriegt, oder?
Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier ablesen kann. Also, an dem Punkt schneiden sich die von A und B. Es könnte sein, dass sie 20 Reinforcements per Hour für beide hatte. Aber auf der einen ist ein Punkt und auf der anderen nicht. Lass mal gucken. Nehmen wir mal. Also, wie würde ich sehen, dass es die gleiche Stunde ist, frage ich mich gerade. 20 Verstärker pro Stunde bei 2000 Picks auf Taste A. Und 30 zum Beispiel, 30 Verstärker pro Stunde mit 4000 Picks auf Taste B. Aber ich weiß nicht, ob wir sehen können, ob das die gleiche Stunde ist.
Nö, aber wahrscheinlich haben sie dich nicht gegenübergestellt. Ne? Müssen sie ja auch nicht, um ihren Graphen zu kriegen. Ich habe mich gewundert, warum der Graph so gerade ist. Aber wenn sie das ja nicht in Relation zu, in welcher Stunde war das, eintragen, sondern einfach nur absolut, dann gibt es ja auch nicht, dann kannst du die ja auch nicht sehen. Okay, aber das heißt, dass sie für eine Güte, die müssen Hunger gehabt haben, 2000 Mal gepickt haben, um 20 Mal verstärkt zu werden. Ja. In einer Stunde. Und es gab ja noch eine zweite Taste, wer weiß, wie viel sie sich da abholen konnte.
Genau.
Aber wahrscheinlich ja auch in Relation. Ne? Also nichtsdestotrotz hat die ja, ne, das, die andere Zahl sah ja auch so aus, als würde die für jeden, für jeden Verstärker ungefähr 100 Mal picken im Schnitt.
Wobei ein Verstärker waren ja jetzt 4 Sekunden lang picken dürfen.
Ja, ja,
da meintest du ja, sie kriegt schon einiges. Da
kriegt die schon ordentlich was. Ne? Die hat dann ja auch 80 Sekunden lang gepickt. Also ne, die hat 80 Sekunden lang gefressen. Mhm. Und in 80 Sekunden lang, so, ne, also ich unterstelle, da war viel Essen drin. Wenn die 80 Sekunden lang picken kann, also fressen kann in einer Stunde, plus die Relation von der anderen Taste, naja, sie hat den ganzen Tag Zeit. Ne? Also ich meine, ich denke, dass eine Taube da draußen in freier Wildbahn auch nicht unbedingt besser wegkommt. Und es waren ja Tauben, die zumindest am Anfang des Versuchs sehr schlank waren.
Ja. Das 80%, das ist sehr schlank, ja?
Du hast doch gesagt, 80% des Körpergewichts, das...
Ja, ja. Ja, ich überlege gerade, ob das sehr schlank ist. 80% ist ideal.
Das Körpergewicht, das sie hätten, wenn sie ideal wären oder wenn sie frei, zur freien Verfügung hätten? Ich glaube,
zur freien Verfügung hätten.
Naja, also ich weiß, dass Tauben sich sehr unterschiedlich verhalten, je nach Jahreszeit. Und dass sie sich im Winter dick und pummelig fressen und im Sommer so eine Flugdingens haben.
Ah, okay.
Ich glaube, darum, also auf jeden Fall haben die sehr unterschiedliche Body Mass Index.
Ja. okay. Also, wenn die beiden Tasten gleiche relative Häufigkeit von Verstärkung haben, wäre der Wert auf der X-Achse 0.
Hä? Warum das?
Wenn sie gleiche haben, wäre der 0 und wenn eine Taste gerade einen Löschungsdurchgang hat, wäre der 100. Achso, genau. Nein, Entschuldigung, ich habe dich verwirrt. Es ist eine andere Grafik. Also die Grafik ist eigentlich, die ist jetzt hier zu Ende besprochen.
Also wir können ja mal an dieser Stelle kurz als kurze Zwischennotiz machen. Wir haben bisher nichts gefunden, was uns aus trainingstechnischer Sicht irgendwie stört. Wir kommen nur hinter der Mathematik nicht ganz hinterher. Und also im Vergleich zu allem anderen, was wir bisher uns angeguckt haben oder ganz, ganz vielem anderen, ist da jetzt ja nicht, dass wir irgendwie sagen würden, naja, also da haben sie ja nicht bedacht, dass dann dies und das und jenes und hin und her und zick und zack passiert.
Ja, ja. Das ist eigentlich auch daran, total simpel so, ne? Nicht einfach, aber simpel.
Ja, also zumindest wurschtelt da nicht irgendein Trainer mit rum, wo man auch sagen könnte, wo guckt er hin und was hat er gemacht und hat er denn zurückgerufen und hat er ihn womöglich fürs Locken verstärkt und was hat er denn eigentlich da getan? Also das ist ein echter Vorteil der Skinnerbox. Wir müssen nicht über den Einfluss des Trainers an dieser Stelle diskutieren. Aha. Und ne, weißt du noch, bei der Anaka, weiß nicht Nachname, unsere allererste Geschichte mit den Hühnern, wo sie noch überlegt hat, hinter welchem Compartment stehe ich denn und wo ist denn der Ausgang und so.
Ja, ja.
Skinnerbox, alles raus, ja.
Ja.
Feine Geschichte. Wir wissen leider nicht, wie lang der Zeitintervall war, die dann die Möglichkeit hat zu picken oder so. Aber da wird ja eins gegeben haben. Also es wäre halt interessant gewesen zu wissen, wie lang, um das vielleicht noch besser zu verstehen. Ja. Und wir machen uns Sorgen um die Tauben, ob es denen gut ging. Ja. Und das Ding ist doch schon ganz schön alt. 50 Jahre. Da war es noch anders für Tauben in den Laboren wahrscheinlich. Und vielleicht. Und
ich glaube, es gab Tauben, denen es schlechter ging, ne? Also.
Ja, und vielleicht ging es denen auch gut, keine Ahnung. Also, wir wissen es ja auch nicht, ne? Weil wir uns nicht, wir wissen ja jetzt gar nicht, wie viel Futter hat die zum Schluss am Ende des Tages bekommen. Mhm. Also, wäre ja noch interessant, gegen die jeden Tag eigentlich, ich meine, es scheint doch über viele Tage und Wochen gegangen zu sein, gegen die jeden Tag gleich hungrig in das Ding rein. Mhm. Weil ich habe so verstanden, dass sie am Anfang des Experiments 80% ihres Deload-Gewichtes hatten.
Mhm, ja. Also er sagt ja eine Session dauert durchschnittlich 1,5 Stunden, glaube ich, ne?
Echt?
Oder eine, irgendwas hatten wir mal, wo er eine Zeitangabe hatte. Genau, eine Session dauert 60 Verstärker und das dauert dann ungefähr 90 Minuten, weil das durchschnittliche zusammengerechnete Intervall doch diese 1,5 Minuten waren.
Stimmt.
Und wenn er, also eine Session dauert durchschnittlich 1,5 Stunden und Sessions waren jetzt maximal 44, ja, das ist schon eine Weile, ne?
Ne, die Frage ist, ob die 44 mal 1,5 Stunden. Ja. Ja, und das war dann ja nur 44 mal 1,5 Stunden, war ja nur für...
Für ein Verstärkerintervall
plus dann die 18 fürs nächste plus ich weiß nicht wie viel.
Genau.
Also könnte man sich mal eben ausrechnen, wie viele Tage die da beschäftigt waren. Und wir wissen ja auch nicht, haben die jetzt einen am Tag gemacht oder drei oder waren die 24 Stunden da drin?
Mhm. Nein, das wissen wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, was besser wäre. Nee, sagt er nicht. Ich weiß, dass es eine Frau gab, die extra dafür zuständig war, die ganze Zeit in diesem Labor die Tauben und Ratten hin und her zu tragen und zu gucken, wer jetzt gerade in welche Box muss und so weiter.
Na, das klingt ja immerhin, als hätten sie da drin nicht gewohnt.
Mhm. Oh, und es gab später einen großen Streit, weil die kognitiven Psychologen ja immer stärker wurden, ne? Und dass ja die Behavioristen wurden eher verdrängt. Und dann wurde an der Uni unter anderem ausgerechnet, wer wie viel Quadratmeter zur Verfügung hat. Und dann kam raus, dass die Behavioristen viel mehr Quadratmeter pro Person haben. Und dann haben eben die verschiedenen Wissenschaftler hier gesagt, naja, dass da ja auch noch die Tauben wohnen. Und die brauchen ja auch noch Quadratmeter. Und das wurde nicht berücksichtigt. Und am Ende wurde das Labor also zusammengelegt mit kognitiven Psychologen. Und das war alles ganz schrecklich, weil die ganz verfeindet eigentlich miteinander waren.
Ach du Herrjemine, nee.
Und dann hatten sie kein eigenes Geld mehr und dann ging das alles den Bach runter. Ach, um hier mal die Sache so ein bisschen neu aufzulockern. Aber ich frage mich gerade, wie viel Prozent unserer Hörer wir eigentlich mittlerweile verloren haben bei diesen Überlegungen.
Gut, die Auflockerung hat bestimmt nochmal den einen oder anderen jetzt gehalten.
Jetzt hier abgeholt, meinst du, ja. Also, ne, fand ich mal wieder auch spannend. Natürlich, das war eine Frau, alles andere waren Männer.
Echt?
Sehr klar.
Alles andere waren Männer?
Also alle, die hier namentlich auftauchen, sind noch Männer, ja.
Ah, okay.
Ich würde auch vorschlagen, dass wir die mathematischen Tiefen hier vielleicht umschiffen. Mhm. Was er nämlich macht, ist, er berechnet und zeichnet und so weiter zum einen auf, was dieses Changeover-Delay, diese kleine anderthalb Strafsekunden, was die ausmachen und zeigt, dass die was ausmachen. Vielleicht lassen wir es da erstmal drauf beruhen. Ne? Und dann hat er noch ein paar andere vergleichbare Studien von ihm und von Wilson und Clark, die er auch eben nochmal als Graphen aufzeichnet und die unterschiedliche Ergebnisse bringen und diskutiert dann, warum das Unterschiede sein könnten. Und es hat eben auch damit zu tun, wie man jetzt genau die Durchschnitte berechnet und wie man die Graphen zeichnet. Und er hat da selber ja noch weiter dran geforscht, ne? Und es gibt dann eben nach ihm noch ganz viele, die das ähnliche Experimente nachgemacht haben, sodass sich einfach dieses Matching Law dann immer weiter für diese Situation immer weiter verfestigt hat und dann die Diskussion eben war, auf was können wir das alles übertragen.
Hm, okay, also der hat, seine Conclusion ist nicht, es gibt Matching Law, sondern seine Schlussfolgerung ist, wenn man Tauben unter folgenden Bedingungen in Käfige steckt, passiert Folgendes, oder?
Genau.
Also das heißt, er ist nicht davon ausgegangen, dass deswegen gleich alle Tiere sich da draußen so verhalten.
Genau, nee, überhaupt nicht. Also später hat er versucht, das eben immer weiter zu machen, aber jetzt erstmal gar nicht. Und was wir vielleicht kurz erwähnen sollten, apropos später, ist der Herr Hörnstein, musste ich feststellen, hat sich leider in den 80er Jahren vor allem als Rassist hervorgetan. Oh. Das ist wohl auch sein bekannteres Buch. Also unter Leuten wie uns denkt man bei Hörnstein direkt an Matching Law. Mhm. Ne? Die meisten Leute denken bei Hörnstein wohl eher an ein Buch, das heißt The Bell Curve, glaube ich. Und da geht es um die Verteilung von Intelligenz in Amerika und inwiefern das rasseabhängig ist. Ach, okay. Und das ist tatsächlich, das Buch ist, glaube ich, ein Jahr nach seinem Tod erst rausgekommen, aber war dann eben seine spätere Forschung, hat sich dann eben viel um Intelligenzverteilung und Rassen und so bewegt.
Wow.
Ja, schade, ne? Kluger Mann.
Ja. 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 Ich versuche gerade noch die Parallelen, also außer Mathematik sehe ich da noch gar keine Parallele.
Verhalten. Ich habe mich jetzt auch nicht damit befasst, was da genau drin steht oder so.
Okay. Hm. Ja, schade.
Ja. Wie wär's, was hältst du davon, wenn wir uns dieses Summary, was ich dir kurz geschickt hatte, wenn wir uns das einfach nochmal zusammen durchlesen, dass wir nochmal klar haben, was wir jetzt besprochen haben?
Das hast du mir geschickt?
Dein WhatsApp? Das habe ich dir geschickt und du hast es auf der Post gelesen. Dürfen unsere Hörer das wissen?
ja, Moment.
Also.
Das war das Summary.
Ich lese es dir aber auch einfach gerne vor.
Ja, lese es mir mal vor.
Also, a two-key concurrent procedure involving a variable interval schedule on each key was used. Also, ein zwei Pick-Tasten-Prozedur wurde benutzt. Und dieses concurrent procedure, das ist das Entscheidende, habe ich mich belesen, wenn man Wahlverhalten untersuchen will, dass man eben eine concurrent procedure hat, dass also zwei Möglichkeiten mit unabhängigen Verstärkerschemata zur Auswahl, gleichzeitig zur Auswahl stehen. Ja. Und jedes hat ein variables Intervallverstärkerschema, also mit unterschiedlichen Intervallen. Und also zumindest für diese Studie und diesen historischen Zeitpunkt ist das in dem Satz tatsächlich das Entscheidende. Ja, also zwei Tasten zur Auswahl, gleichzeitig da unabhängige Verstärkerschemata auf jeder Taste. Mhm. The value of the mean interval on each key was varied over a range from 1,5 to 9 minutes. Also auf jeder Taste gab es ein variables Verstärkerintervall, das variiert zwischen 1,5 Minuten und 9 Minuten. Mhm. But the total frequency of reinforcement for the two keys taken together was held constant. Also die totale Häufigkeit, Verstärkerhäufigkeit für beide Tasten zusammen war konstant. Pigeon was penalized for alternating in response between the two keys. Die Taube wurde bestraft, wenn sie zwischen den beiden Tasten gewechselt hat, by making reinforcement impossible for 1.5 seconds after every alternation, indem sie also 1,5 Sekunden lang überhaupt keinen Verstärker auf keiner Taste bekommen konnte.
Das ist, ja. Das ist alles deutlich anders, als ich ganz am Anfang verstanden habe, aber macht total Sinn.
It was found, Ergebnis, that the relative frequency of responding on a given key closely approximated the relative frequency of reinforcement on that key. Also Ergebnis ist, dass die relative Häufigkeit des Pickens auf einer jeweils einer Taste sehr nah annähert an die relative Häufigkeit der Verstärker auf dieser Taste. Das ist also eine ganz frühe Formulierung des Matching Laws. Ne? Also wie gesagt, jetzt ein frühes Paper, was ich genommen habe. Soll ich gerade noch mal sagen, was dann später die Formulierung war? Das wäre R1 durch R1 plus R2, also Verhalten 1 durch Verhalten insgesamt ist gleich Verstärker 1 durch Verstärker insgesamt.
Verstärker
1 plus 2. Genau. Und dann gibt es eben später auch noch verschiedene andere Formulierungen des Matching Laws, die für verschiedene andere Situationen gelten sollen oder immer komplexer werden. Mhm. Es ist heute wohl noch viel in der Diskussion, insbesondere bei den Behavioral Economics, ja, wie heißt das, Wirtschaftsverhaltens, wie sagt man das? Du weißt, was ich meine. Also, was treffen Menschen wirtschaftlich so für Entscheidungen? Und dann ist es wohl, zum Beispiel habe ich gelesen, einiges mit Drogennutzung bezieht sich auf Matching Law. Dann gab es ein Experiment, das fand ich auch ganz nett. Da haben zwei Menschen, also zwei Experimentatoren mit einem dritten Menschen gesprochen. Und den verstärkt, ich weiß nicht, wie sie ihn verstärkt haben.
Das hatte was mit Anschauen zu tun, meine
ich. Ah, es ist das, ja. Okay, genau. Eben auch mit unterschiedlichen Verstärkerschemata, mit unglaublicher Selbstbeherrschung vermutlich. Mhm. Und der Mensch hat sich dann eben, also der Mensch, der untersucht wurde, hat sich genau in den Prozentzahlen den beiden dann zugewandt.
Zugewandt, genau, die sie ihn angeschaut haben, meine ich. Ich meine, das hat Viviane auch immer mal erzählt von der Geschichte.
Ja, dafür, dass wir jetzt hier anfangs eben ein sehr konkretes, sehr genau beschriebenes Setting mit einer Taube in einer Box mit zwei Tasten haben, hat es sich ja unglaublich ausgeweitet, ne, über die Jahre.
Ja, und also was mir wirklich total gut gefällt, wo ich denke, Respekt, dass er so eine aufwendige Forschung gemacht hat, also die waren ja beschäftigt da und haben sich im Kopf heiß geredet und die Conclusion ist ein Satz. Und diese Conclusion geht auch nicht über, also das, was er rausfindet, geht auch nicht über das hinaus, was er gemacht hat. Also er sagt jetzt nicht, alle Tiere dieser Welt machen das immer so, was wir ja häufig gerne mal so ein bisschen gewagt formuliert fanden in anderen Studien, sondern einfach nur, wenn man das mit zwei Tauben macht, kommt Folgendes raus und die Ergebnisse sind wie folgt. Punkt.
Fertig. Cool, ja. Gefällt mir. Jetzt möge jemand anderes weitermachen, sozusagen.
Sehr schlicht. Ne? Ja, und also wirklich eine interessante Geschichte und sehr schlicht. Schön. Mhm. Und vielleicht hatten sie damals einfacher, weil die konnten noch die schlichten Sachen erforschen. So, oh, ein Rad ist rund, es rollt. Ja. Heute muss man vielleicht ein bisschen aufregendere Sachen machen. Gefällt mir total, ne, dass er da jetzt nicht ein Riesenfeuerwerk abbrennt, was das alles Tolles bedeuten soll, sondern so. Mhm.
Stimmt. Ja. Puh, okay. Ja. Geschafft.
Hast du den mal live gesehen auf irgendeinem Video?
Von Herrnstein, nee, nur Fotos.
Der Bob Bailey zeigt immer, wenn es um Matching Law geht, zeigt er immer so einen kleinen Ausschnitt von Herrnstein, wo er das eigentlich nur sagt. Ne? Der steht in seinem Büro und sagt nur, dass er das rausgefunden hat. Ja. Und das ist so ein, wie ich mir Wissenschaftler vorstelle.
Ich habe eben ein paar Vorträge aus der Zeit angeguckt und ich finde es total, also man braucht echt so ein bisschen Zeit und Ruhe, sich darauf einzulassen, aber dann finde ich es total schön, ne? Da steht halt ein Mann im Anzug und erzählt was und kein PowerPoint, kein Schnickschnack, kein irgendwas.
Ja, dann spricht er so ein bisschen, kann man gut verstehen. Und beeindruckend irgendwie.
Ja, also auch echt einfach noch eine andere Zeit. In diesem Artikel, den ich darüber gelesen habe, geht es schon auch noch darum, dass sie natürlich auch immer überlegt haben, wo kriegen sie jetzt ihr Geld her und wer ist dafür was zuständig und so. Aber selbst diese Geldvergabeprozesse waren wahrscheinlich, liefen anders ab als heute, wo eine bunte PowerPoint schon irgendwie dazugehört und eben auch eine spannende, aufregende Schlussfolgerung, so wie, weiß nicht, Hunde pinkeln mehr, wenn Frauen sie ausführen oder so, ne?
Total aufregend. Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du dich da durchgewurschtelt hast. Das klang ja zwischendurch schon ganz schön mühsam. Und ich wollte ja immer schon quasi das Original mal kennenlernen. Und das hast du jetzt mir und allen anderen ermöglicht. Damit vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ja, sehr erkenntnisreich. Und genau, wie gesagt, er hat dann natürlich noch wahnsinnig viel mehr veröffentlicht, wo es dann immer weitergeht. Also es bleibt spannend. Aber apropos, es bleibt spannend. Ich habe schon mal angedeutet, ich habe eine heiße Spur, was den einarmigen Banditen angeht.
Ja, du hast es mir geschrieben.
Ja, das heißt, wir können uns den, denke ich, demnächst mal vornehmen.
Ach, tatsächlich? So heiß ist die Spur?
Ich glaube schon. Ja. Okay. Also vielleicht so nach Weihnachten.
Oh.
Ja.
Okay, ich bin gespannt. Ja, jetzt bin ich auch sehr gespannt auf das Feedback der Hörer, ob die sagen, jetzt haben wir euch eine Stunde zugehört und wissen eigentlich auch nicht mehr als vorher, beziehungsweise das, was wir eh schon wussten, aber
ja.
Aufgefrischt mit ein paar historischen Details, dass man sich ein bisschen mehr vorstellen kann, wie war das denn damals?
Ich habe gehört, dass viele unserer Hörer beim Autofahren uns hören und auch alle irgendwie gecrashed oder da Rechner testen. Genau, kann man da rechnen. Genau. Prima, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.